Mein Name ist Tobias Platen. Mein Thema ist, wie man LibreFriendly Hardware entwickelt und produziert. Zuerst möchte ich den BeagleBone Black vorstellen. Dies ist ein Single-Board-Computer, der sich von anderen Modellen wie dem Raspberry Pi vor allem dadurch unterscheidet, dass er keine proprietäre Software verwendet und mittlerweile auch von freien Distributionen wie GeeksSD offiziell unterstützt wird. Der verwendete Prozessor ist ein Sitara von TI und der Prozessorkern wurde von ARM lizenziert. Und die Schaltpläne der Platine selbst sind offengelegt, liegen also mindestens als PDF offen und man kann dann bei Hardware-Problemen dies nachvollziehen. Der BeagleBone Black verwendet U-Boot als BIOS-Ersatz. U-Boot ist frei, steht unter der GPL-V2 wie auch der Linux-Kernel und es werden Device-Trees zur Konfiguration verwendet. Also vorhandene, nicht plug-and-play-fähige Hardware-Bausteine müssen dann in den Device-Trees eingetragen werden. Dort kann ich zum Beispiel eintragen, welchen Codec ich am MCASP hängen habe. I2C kann man darüber konfigurieren. Ich kann für die GPIOs in Software Pull-Ups einprogrammieren und ich kann auch den SPI-Port konfigurieren. Dies benötige ich dann, wenn ich zum Beispiel LibreBoot flashen will. Jetzt komme ich zum Hardware-Entwurf mit KiCad. Mein Ziel ist es, einen einfachen Cape für den BeagleBone Black, der bereits existiert, wo das Design auf GitHub veröffentlicht ist, zu erweitern. Zu Beginn erstelle ich dabei meine Schaltpläne oder verändere ich existierende Schaltpläne mit EE-Schema. Danach, wenn ich dann eine gedruckte Schaltung herstellen will, muss ich Footprints auswählen. Dies mache ich mit der Software CVPCP. Das ist ebenfalls ein Teil von KiCad. Dann erstelle ich mit PCB New ein Layout, welches ich dann zum Schluss als Gerber exportieren kann und mir mit GerbView auch entsprechend ansehen. Und dann erstelle ich mit LibreOffice eine Stückliste. Dabei gehe ich so vor, dass ich für jedes Bauteil mir, vorher muss ich diese Bauteile erst einmal nummeriert haben, dann muss ich für jedes Bauteil die Bezeichnung des Herstellers recherchieren, damit SeedStudio, der Fertiger, diese Bauteile dann zuordnen kann. Es ist ebenfalls in KiCad auch der Entwurf von der Import von Eagle-Dateien möglich. Dies habe ich aber bisher noch nicht getestet. Im nächsten Schritt, das ist dann der Hauptteil, geht es dann, wie ich diese Bauteile bei SeedStudio fertig, diese Bauteile Gruppen bei SeedStudio fertigen lasse. SeedStudio ist ein Unternehmen, das sich vor allem an Maker richtet, mit Sitz in Shenzhen, China, wo auch zum Beispiel die EOMA 68 Embedded Computer Hardware hergestellt wird. Und es gibt dort ein Produkt, SeedFusion PCB and PCBA Assembly, mit denen ich dann eigene Produkte dort fertigen lassen kann. Als erstes lade ich dann dort hier die Gerber-Dateien und den BOM hoch und bekomme dann schon einmal einen Preis angezeigt, wenn alle Bauteile vorhanden sind. Sind nicht alle Bauteile vorhanden, wird mich Seed Studio zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal kontaktieren. Ich muss mindestens 10 Stück abnehmen, kann aber auch eine höhere Stückzahl bestellen und habe dann entsprechend niedrigere Kosten pro Stück, da ich hier einen großen Fixkostenanteil habe. Die Wartezeit beträgt etwa ungefähr einen Monat. Es können in Ausnahmefällen dann auch mal länger dauern, wenn dann noch das Paket beim Zoll hängen bleibt. Das ist mir aber diesmal nicht passiert. Ich musste auch keine Einfuhrumsatzsteuer zahlen. Zum Schluss bezahle ich dann meine Bestellung per Kreditkarte. Die Komponenten wird Seed Studio einkaufen. Dafür muss ich entsprechend diese Bauteile erst einmal bei Mauser oder DigiKey recherchiert haben. Seed Studio zeigt mir dann die Preise in US-Dollar an. Und zwar von der internationalen Variante, die bei Mauser oder DigiKey vorhanden ist, da nationale Preise in unterschiedlichen Währungen sein können und auch durch Steuern unterschiedlich sein können. Danach wird dann von Seed Studio manuell überprüft, ob diese Schaltung fertigbar ist und wenn ja, erhalte ich eine Bestätigung. Ich hatte auch schon öfters Ablehnungen erhalten, nachdem ich ein Design 2 Wochen später noch einmal hochgeladen hatte, nur weil zum Beispiel einige Kondensatoren nicht lieferbar waren. Und dann hatte ich eine Mail bekommen, wo andere Bauteile als Ersatz vorgeschlagen wurden, dann musste ich damit die Stückliste entsprechend von Hand verändern und den Bill of Material noch einmal erneut hochladen. Und 2 Komponenten dieser Platine waren auch in China nicht lieferbar. Diese habe ich dann in Deutschland bestellt, hier bei Reichelt. Alternativ erhält man Bauteile auch bei Konrad, da ist dann der Vorteil, dass es in meiner Heimatstadt Hamburg einen Konrad-Store gibt, wo man Bauteile für Lochraster-Prototypen einkaufen kann. Und so sieht dann mein Audio-Cape aus. Ich habe ein aktives Bauteil, das hier zu erkennen ist. Hier dieses IC ist der Audio-Codec und der Rest sind alles nur passive Bauteile und ich habe auch einen Spannungsregler hier auf dem Board, der 1,8 Volt für den Codec bereitstellt. Und zum Schluss muss ich dann noch diese Stiftleisten und hier für Kopfhörer und Line-In die in China nicht lieferbaren Bauteile auflöten. Bei einem späteren Design wähle ich dann entsprechend Bauteile aus, die auch in China lieferbar sind.
als jemand, der ungefähr 20.000 Planaren im Jahr fertigt, zu Ehren eines anderen Kunden, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen. Die chinesischen Lieferanten kaufen Komponenten, wenn sie es befehlen, auch bei Mauser oder DigiKey. Sie müssen aber in der Bill of Material ganz klar sagen, Havara, du kaufst die Komponente von Sulins Numero Puba Puba bei DigiKey unter der Ordernummer Head Puba.
Das war jetzt meine erste gefertigte Platine, daher fehlt mir da noch die Erfahrung. Nun komme ich zu der Respect Your Freedom Zertifizierung der Free Software Foundation. Das ist jetzt mein zweiter Teil. Die Free Software Foundation bietet seit einigen Jahren diese Respect Your Freedom Certification an. Und die Kriterien dabei sind, dass man halt keine proprietäre Software für den Betrieb der Hardware benötigt, keine proprietäre Software empfiehlt. Und es gibt auch in Deutschland schon einige Hersteller, zum Beispiel Vikings GmbH, die vor allem Server und Notebooks verkaufen, aber eines der Produkte ist auch eine USB-Soundkarte, die ich ursprünglich zum Testen meines Telefoninterfaces verwendet habe. Die Kriterien für diese Respect Your Freedom sind auf der Seite der Free Software Foundation nachzulesen. Dort ist auch eine Kontaktadresse angegeben. Und ich habe dann nachgefragt, da gibt es dann ein Formular, das man für jedes Produkt ausfüllen muss und zurück an die Free Software Foundation senden muss. Dabei ist nicht in den Anforderungen enthalten, dass das Hardware-Design selbst frei sein muss, sonst würden viele bestehende Geräte eben nicht unter diese Kriterien fallen. Und auch die Toolchain für den Hardwareentwurf muss ebenfalls nicht frei sein, aber hier in diesem Fall verwende ich halt eine freie Toolchain, in diesem Fall KiCad. Wichtig ist insbesondere, dass die Produktsoftware, also solche, die nicht auf Low-Level-Prozessoren enthalten ist, vollständig frei sein muss. Bei Laptops enthält das zum Beispiel das BIOS und auch bei Single-Board-Computern muss der Bootloader frei sein. Deswegen habe ich hier auch eine BeagleBone Black Soundkarte ausgewählt, weil der Raspberry Pi eben eine bisher nur experimentelle Unterstützung für freie Software auf der untersten Ebene hat. Zum Schluss komme ich noch zum Thema analoge Telefonie, weil ich halt ein analoges Telefon am BeagleBone Black anschließen möchte und es dafür noch keine fertige Lösung gibt. Analoge Telefone werden über eine Zweidrahtleitung angeschlossen und auf dieser ist dann halt eine Sprechwechselspannung und die Signalisierung und die Spannungsversorgung drauf. Für die Signalisierung gibt es verschiedene Verfahren, altmodisch über die Wählscheibe oder neumodisch über DTMF-Töne. Die Ruftonfrequenzen unterscheiden sich von Land zu Land und ja, in diesem Beispiel habe ich jetzt erstmal die Ruftonerzeugung noch nicht drinne. Die galvanische Trennung zwischen dem Telefon und der Soundkarte erreiche ich mit zwei Übertragern, einen für jede Richtung. Die Gabelschaltung, die normalerweise auch Übertrager verwendet, habe ich jedoch in Software nachgebildet, sodass dann am anderen Ende kein Line-Echo mehr zu hören ist. Die Stromversorgung für das Telefon mache ich über einen DC-DC-Wandler, den ich über den BeagleBone Black mit Strom versorge. Ich habe eine Stromschleife 20 mA mit Konstantstromquelle zur Versorgung des Telefons gebildet und über einen Optokoppler kann ich erkennen, ob der Hörer abgehoben ist. Wenn der Hörer aufgelegt ist, ist das Telefon hochohmig und es fließt entsprechend kein Schleifenstrom. Und das kann ich dann am Beagle über einen GPIO erkennen, ob ein Schleifenstrom fließt. Dann habe ich hier noch einmal kurz den Schaltplan des Phoneline-Interfaces hier zu sehen. Dieses habe ich dann auch auf einer Lochrasterplatine aufgebaut und über eine USB-Soundkarte schon vor einigen Monaten getestet, bevor ich bei Seed Studio meine erste Platine bestellt habe, nachdem ich mit der USB-Soundkarte nicht zufrieden war. Und dann werde ich jetzt in den nächsten paar Wochen entsprechend Änderungen am Hardware-Design vornehmen und auch eine Software schreiben, die diese Phoneline-Interface ansteuert und über SIP dann Calls absetzt, wenn man eine Nummer wählt. Und dann werde ich wahrscheinlich dieses Phoneline-Interface mit dem bestehenden Soundkartendesign zusammenführen. Schauen, ob das noch auf die Platine passt. Da werden wahrscheinlich die Übertrager den meisten Platz wegnehmen. Und eine kleine Stückzahl als Prototypen bauen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie, noch Fragen zu stellen.
Ja, danke. Fragen? Gut.
Was waren die Probleme mit der USB-Soundkarte?
Dass diese zum Beispiel nur höhere Sample Rates unterstützt und dass auch der Datentransfer über USB nicht so effizient ist wie über den MCRSP. Daher empfiehlt sich so eine USB-Soundkarte für einen ersten Prototypen, womit ich dann testen kann, aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht dazu gekommen, die Echo Cancellation zu testen, weil das. Und dann haben USB-Soundkarten teilweise noch integrierte Features. Datasheets sind nicht immer zu erhalten bei dieser. Hier ist der Chip zwar dokumentiert, aber trotzdem ist es halt einfacher dann. Ich möchte halt alles auf einer Platine haben, also den Soundchip und USB ist nicht so effizient in der Übertragung von Audiodaten.
Ja, gibt es denn den BeagleBone Black jetzt noch zu kaufen? Wie ist das? Hatte ich das richtig verstanden? Das ist was Älteres, oder?
Der ist von 2014, wird aber noch gekauft und es gibt mittlerweile Nachfolger, die PIN-kompatibel sind, also das ist kein Problem. Und die Sitara-Prozessoren werden auch noch über einen längeren Zeitraum lieferbar sein. Zum Beispiel verwendet mein Arbeitgeber in einem seiner Produkte, die über 10 Jahre lang lieferbar sein werden, diese Sitara-Prozessoren. Und auch bei Olimex gibt es entsprechende Boards zu kaufen mit demselben Prozessor. Die softwaremäßig weitestgehend zum BeagleBone Black kompatibel sind.
Ja, um erst die Frage, dann habe ich den Rücken so weit zu laufen.
Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du die Stückliste mit LibreOffice erstellt. Nicht mit KiCad, also mit irgendeinem Plugin. Was war da denn der Hintergrund?
Dass ich jetzt auf die Schnelle nicht wusste, wie ich so. Ich hatte ja erstmal ein bestehendes, fertiges Design, von dem ich vermutet hatte, dass es funktionieren würde. Da ist ein Klon einer bestehenden ist und dieses war mit Eagle erstellt und ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, wie man diese Stücklisten erstellt und das musste eine einfache CSV-Datei sein, aber in einer entsprechenden Formatierung, die Seed Studio vorgegeben hat. Also für die Platinenfertigung gibt es ja diese standardisierte Gerber, aber bei Stücklisten gibt es meines Wissens noch kein standardisiertes Verfahren. Da hat jeder Platinenhersteller eigene Vorgaben. Und Seed Studio hat mittlerweile auch einen Bauteilkatalog. Davon wusste ich auch noch nichts, davon, als ich mein Projekt angefangen hatte und entschieden habe, Prototypen in geringer Zahl bei Seed Studio zu fertigen.
Okay. Darf ich fragen, wie das von Seiten von Seed Studio begründet wurde, dass die Bauteile nicht erhältlich sind, wenn sie bei Maus oder Digital sind?
Das weiß ich ja nicht, ob diese Bauteile es gab erstmal zwei Bauteile, die nur bei Reichelt zu liefern sind. Und diese habe ich dann auch bei Reichelt eingekauft. Die werde ich dann in einem späteren Entwurf halt durch andere Bauteile ersetzen. Die Stiftleiste ist vermutlich von anderen Herstellern zu bekommen. Bei den Anschlüssen für den Kopfhörer werden wahrscheinlich die Footprints andere sein, wenn ich dann andere Bauteile auswähle. Und dann waren es noch einige Kondensatoren und da habe ich mitbekommen, dass Apple im Moment Kondensatoren die Baubestände vollständig aufgekauft hat, dass es da deswegen Lieferengpässe gibt. Das war auch jetzt bei den EOMA 68 Computerkarten zu erkennen und dort wurden dann einige größere Kondensatoren durch zwei parallel geschaltete kleinere Kondensatoren ersetzt, weil bestimmte Kondensatoren einfach aufgrund der hohen Nachfrage nicht mehr lieferbar waren.
Vielleicht an der Stelle, also ich mache auch professionell Hardware beruflich und also ich glaube, der Unterschied zwischen Seed Studio und einem beliebigen wirklichen Fertiger in China ist, dass Seed Studio halt bewusst auf günstige Fertigung setzen möchte. Und deswegen, was Sie im Stock haben, platzieren Sie die auf der Platine. Was Sie nicht im Stock haben, das können Sie typischerweise auch nicht liefern. Also wenn man einen Rundum-Service haben will, dann macht man das, was du beruflich auch machst. Aber für den Maker ist Seed Studio halt eine sehr günstige Alternative.
Ich mache ja auch beruflich nur Softwareentwicklung. Und das ist jetzt eher ein Hobbyprojekt, mal eine Machbarkeitsstudie.
Okay. Hat man eine Frage?
Bei Seed Studio kenne ich jetzt nicht. Kostet da auch die Ablehnung?
Eine Ablehnung kostet kein Geld. Nur wenn das Projekt auch angenommen wird.
Und warum hast du dann nicht die Stiftleiste bei ich mache mein Latin-Layout ein bisschen anders, was du
das sagst. Das Layout hatte ich ja jetzt nicht auf die Schnelle keine Zeit, dieses Layout zu verändern, da ich das Layout nicht selbst erstellt hatte. Das war hatte ich von GitHub als fertiges Layout von einer anderen Person, die diese Layouts auch als Hobby erstellt. Und ich hatte dann mal vor, diese hobbymäßig in einer geringen Stückzahl auch zu verkaufen.
Das heißt, du wolltest es gar nicht ändern?
Ich hatte keine Zeit, das zu ändern, weil ich dann im nächsten Schritt, wenn ich das ändere, werde ich auch entsprechend diese Phone-Line-Interface-Komponenten da noch mit reinbauen, um ein analoges Telefon auch noch anschließbar zu machen, so dass man entweder über einen Kopfhörer oder über, wenn man einen Jumper steckt, das Phone-Line-Interface aktivieren kann.
Okay. Noch Fragen? Wir haben noch ganz viel Zeit. Das Thema.
Habe ja auch mit Softwareentwicklung zu tun und gerade in dem Elektronikbereich ist das Layout relativ wichtig, auch im Hinblick auf EMV, was dann wieder zu Rauschabständen dann führt. Wäre es da nicht sinnvoller, noch einen Hardwareentwickler mit an Bord zu nehmen und das als Gemeinschaftsprojekt zu bearbeiten?
Das wäre schon sinnvoll, würde ich sagen. Aber ich verwende das ja jetzt erstmal ja nur privat und ich weiß nicht, wie das bei einer kleinen Stückzahl ist, wie es dort mit. Und dann muss. Ich weiß, dass dann so Geräte auch durch einen EMV-Test müssen, wenn sie in größeren Stückzahlen verkauft werden sollen.
Hab dich nicht vergessen, aber da du gerade EMV angesprochen hast und da mal eine Ahnung, wie groß der Aufwand da ist, ich kenne mich da nicht aus mit den Begrifflichkeiten, aber Betriebserlaubnis zu bekommen, dass man das als Baugruppe verkaufen kann, weil das Problem, was ich mal gelesen habe oder gehört habe, ist, wenn man das als Bausatz verkauft, kein Problem, aber wenn man das als Fertiggerät verkauft, dann muss man ein CE haben, dann muss man keine Ahnung haben und eine Zulassung, weiß ich nicht. Hast du da Erfahrung?
Ich habe auch vor, diese Geräte dann teilweise als Bausatz zu deklarieren, dass dort und für Privatgebrauch, dass dort meines Wissens die Anforderungen niedriger sind, aber ich kann ja in meiner Firma nochmal mit Hardwareentwicklern sprechen, die sich dort auskennen.
Im letzten Make-Magazin gibt es eine ganz gute Übersicht über die rechtliche Situation, wenn man so Sachen herbringen will. Ich weiß, dass einige Fachzeitschriften und so Sachen auch als Bausatz verkaufen, und zwar als Bausatz, wo schon die ganzen SMD-Bauteile draufgelötet sind, aber man selber nur noch die Stückleisten drauflöten muss, so ein Bausatz halt. Und damit kann man ziemlich viel sich einsparen, also wenn man das dann als so einen Bausatz macht. Aber es ist natürlich so, diese CE-Kennzeichnung führt eigentlich dazu, aus meiner Sicht, also das ist jetzt mal so ein bisschen scharf formuliert, aber dass jemand aus China, der sowas in erbringt, und eine Firma hat, die nur 2-3 Wochen lebt, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, die scheren sich überhaupt nicht drum, was da an Kennzeichnungen Sachen verkauft wird. Und jemand, der das in der EU macht, ist natürlich anders. Also von daher führt eigentlich diese ganze Kennzeichnungspflicht dazu, dass die Standards erst nicht eingehalten werden, aber halt die Leute, die aus dem Ausland produzieren, leichteres Spiel haben. Meine derzeitige Sichtweise, wir können das nicht.
Okay, zu dem Themenkreis, ansonsten böse wahrscheinlich, weiß nicht. Halte ich ein bisschen zurück.
Also ich habe jetzt noch eine Frage. Und haben Sie zufällig im Hinterkopf, was Sie bezahlt haben für die Prototypen? Ich frage deswegen, weil mein Fertiger nämlich irrsinnige Beträge aufruft für Prototypen und wir die selber zusammenlösen im Unternehmen. Was haben Sie bezahlt für das Prototyp bei Seed Studio?
Das möchte ich jetzt nicht erzählen. Okay.
War doch nur eine gute Frage. Okay, warum möchtest du es nicht erzählen?
War jetzt die Frage an dich.
Ich war jetzt nicht auf die Frage vorbereitet, okay. Und ich...
Gut, dann lassen wir das.
Es war für ein Stück war es unter 100 Euro.
Okay. Also, okay. Haben wir ja doch noch.
Also durch, wenn man es durch die Anzahl der Bauteile, weil ich ja eine größere Summe bestellt habe, ein Stück wäre hier gar nicht möglich gewesen, da die Mindestabnahmemenge 10 Stück ist.
Gut, ich sehe da hinten noch eine Frage. Wir haben auch noch ausreichend Zeit. Ihr könnt euch noch tolle Fragen ausdenken, weil ich denke, es ist wirklich schon ein interessantes Thema.
Und man kann ja auch
die
Bauteile dort, die veröffentlichten Thematics bei Seed Studio hochladen und dann schauen, was das kosten würde. Und die Preise werden ja vermutlich auch Schwankungen unterliegen. Das hatte ich schon mal, als ich das einen Monat später dann hochgeladen hatte, hat sich der Preis geändert. Also wenn ich jetzt Preise nennen würde, könnte ich nicht garantieren, dass wenn man das ganze Projekt wiederholen will, dass dann derselbe Preis rauskommt. Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, wie viel das gekostet hat.
Wegen Hausnummernpreise. Assembly Board FR4 vierlagig muss man Quadratdezimeter etwa mit 100 Euro rechnen. Und es gibt auch, es ist außer Seed Studio, gibt es auch eine europäische Alternative, dieses Eurocircuit. Ja, aber die liefern auch schneller. Und da gibt es auch keine Probleme mit irgendwelchen Sachen, die im Zoll hängen bleiben können. Auch wenn es dann irgendwo letztendlich aus Ungarn oder sonst so herkommt. Und eine EMV war ja auch die Frage, wie viel sowas kostet. Ich habe mal gehört, dass eine Firma, die eine EMV-Prüfung macht, die sagt, wir reservieren für euch die Kammer, wir machen den Aufbau und so weiter, ein Tagessatz in etwa 10.000.
Das ist natürlich viel zu teuer dann für ein Hobbyprojekt und ich habe bisher noch nie davon gehört von Personen, die so etwas als Bausatz verkaufen, dass die dann so eine EMV-Prüfung machen. Und wenn, müsste man ja dann auch, wenn man das Geld für eine EMV-Prüfung investiert, die Ergebnisse dann in ein Redesign der Hardware stecken.
Ja. Muss die Auflage hoch genug sein, dann, dass du dann verkaufst oder so, denke ich mal.
Und da ist es auch bei unserer Firma so, dass wir teilweise nur sehr geringe Auflagen haben, aber dann entsprechend die Preise hochtreiben.
Okay, hier ist noch eine Frage. Naja, eine Anmerkung. Also ich glaube, man muss hier einfach mal klar unterscheiden, ob ich Baugruppen mal stellen möchte, die ich mir zu Hause auf den Tisch lege, damit ich damit rumspielen kann oder ein Hobbyprojekt fertig machen möchte. Oder ob ich davon nachher 100 oder 1000 irgendwohin verkaufen möchte und dafür gewährleistungspflichtig und alles drin und dran bin. Das Ganze natürlich eine andere Dimension und dann ist sowas wie eine Bauuntersuchung halt auch zwingend notwendig, dass ich dann durch die Gegend laufe, wenn ich halt irgendwelche anderen Sachen störe. Und deshalb muss man an der Stelle einfach mal klar sein, wenn man sieht, dass eine EMV-Kammer kostet, was die Messgeräte da drin kosten, was die Leute im Prinzip ja auch bezahlt werden müssen, die da drin arbeiten und was die eine Qualifikation mitbringen, dann glaube ich, da vergleicht man hier halt.
Okay, ja. Du möchtest noch was sagen dazu? Kein Thema.
Zum Zollproblem, das Sie erwähnt haben. Wir beziehen regelmäßig größere Lieferungen von PCBWay unter anderem. Und der Trick ist, wir importieren entweder in die Slowakei oder nach Ungarn. Die dortigen Zollämter sind wesentlich kooperativer als in der BRD. Der Trick ist Geo-Arbitrage, ganz einfach. Anders geht es nicht.
Gut, wir kommen jetzt hier, glaube ich, in eine Richtung, die jetzt hier nicht Sinn und Zweck oder der Grund dieses Vortrages sind. Das sind dann schon politisch-ethische, Diskussionen. Hättet ihr gestern Abend auf ein Event vielleicht führen können. Du hattest noch eine Anmerkung.
Ja, nur zum Ausgleich. Die Zollbeamte in Brandenburg an der Havel ist super nett.
Kommst du aus Brandenburg an der Havel? Ich komme aus Brandenburg an der Havel. Warum sagst du das jetzt gerade? Kommst du aus Belzig? Da können wir heute Abend zurückfahren. Nee, Spaß. Ich komme aus Brandenburg an der Havel und ich hatte auch schon mal mit dem Zoll zu tun, allerdings nicht mit Elektronikbauteilen, sondern mit dem Rückpaket meines Sohns, als er Highschool-Jahr gemacht hatte, hat er seine Dreckwäsche reingeknallt und das Ding landete auf dem Zollamt. Ich musste es auspacken und dann hat er mich ganz streng angeguckt und hat gesagt, Sie wissen schon, dass Sie aus Amerika keine Textilien einführen dürfen und unverzeugt. Hat dann aber ein Auge zugedrückt. Ja. Okay, Anekdote am Rand. Noch eine Frage. Gut, dann bedanke ich mich. War ein interessanter Vortrag, fand ich zumindest. Ich überlege auch manchmal, so eine komischen Projekte vielleicht auch mal so ein bisschen in größeren Stückzahlen zu machen. Du hattest den Mut gehabt, vielleicht habe ich auch irgendwann mal den Mut. Also super, danke.